Aber jetzt bin ich bei einer echten Rätselfrage. Warum kriegen Sie dafür denn dann von den Euro-Institutionen noch Kredit? Das ist jetzt wirklich eine komische Frage. Das steht ja im Raum. Ja? Für diese eigentümliche Gegenleistung, die in dem Sinne keine Leistung und kein Ertrag ist, sondern diese Brachlegung. Dafür, nein, lieber nicht. Nein, lieber nicht.
Der Bürgerländer, da gibt es ja auch diese riesigen Kapitalabflüsse. Die Regierung hat ja auch keine Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, die jemand normalerweise kontrollieren würde. Also jetzt ist der Arm weg. Ich habe auch nicht mehr so wenig Prozent normal.
Weißt du, du bist so ein Experte, aber jetzt muss ich dir wirklich widersprechen. Sobald Griechenland eine Kapitalverkehrskontrolle einführt, ist der Grexident da. Binnenmarkt heißt nämlich, sowas gibt es nicht.
Nein, man hätte auch Kapitalverkehrskontrolle und diese Kapitalabflüsse im Ausland unterbinden können. Das hat noch nichts mit dem Grexit zu tun.
Das wäre der Grexident.
Das ist ganz klipp und klar. Aber die werden noch gar nicht kreditiert. Moment, aber die werden noch gar nicht kreditiert. Die Banken würden sofort pleite gehen. Die sind der Bankenpleite. Die sind der Staatsschuld.
Ja, das ist doch
die Staatsschuld. Nein, das sind die Privatschulden erstmal. Letztendlich. Welche Staatsschuld?
Du hast selber gesagt, dass die Staatsverschuldung hoch ist. Eine Staatsschuld.
Es geht aber zweierlei.
Selbst ein VWLer sollte wissen.
Und sobald letztendlich auch wenn die BZB das ELA-System gestrichen wird, und das wird beim Fernsehen sofort der Fall sein, ist, kommt es zu einer sozialen Katastrophe.
Die Banken werden die Kreditiert der Staatsverkredit, das haben die Bereich und der sich nicht im Arm weg.
Also wenn du eine Zahlungskrise der griechischen Banken mit einer sozialen Katastrophe verwechselst, ist der auch nicht so richtig zu helfen. Wirklich, das ist so das. Ja, das ist so. Das sind Notfallkredite der Europäischen Zentralbank.
Das ist so.
So, und jetzt ist die Frage, warum macht es die Europäische Zentralbank immer noch? Warum will sie denn eigentlich die...
Ich will die Antwort kurz festhalten. Also deine Antwort ist, weil die EZB sich sorgt um die Sparer und um die Sparbuchhaltung der Griechen, weil die quasi mit...
Verantwortung dafür übernehmen,
dass die eine solche
Katastrophe über den Politikern
überlassen.
Genau, es ist schwierig sozusagen, versuche ich dich ja wiederzugeben. Dann
sprechen wir nun das Wort im Bund um.
Deine Antwort ist, die EZB sorgt sich quasi um die griechischen Sparer.
Das ist eine Interpretation. Sorgen Sie sich, die wollen die politische Verantwortung übernehmen.
Wofür?
Letztendlich, dass es dann zu einer sozialen Katastrophe kommt, dass die Leute nicht auf ihr Konto zugreifen können, okay, dass sie keine Einkünfte in dem Augenblick haben, in dem sie Essen kaufen können, etc.
Mensch, du bist aber wirklich seltsam. Die haben doch die soziale Katastrophe längst angerichtet.
Kannst doch Pleite nicht steigern.
Es geht nicht, was du machst. Du sagst auf der einen Seite, der griechische Staat greift auf die griechischen Sparguthabenbesitzer und Steuerzahler gar nicht genug durch. Ja? Und sagst, das müsste sein. Und irgendwie vermutest du, dass solche Maßnahmen von den europäischen Institutionen, der Troika und so weiter verlangt werden. Und im nächsten Moment behauptest du, die würden das Gegenteil machen, nämlich unbedingt den kleinen griechischen Sparer bei seinen Banken die Konten sicherzustellen. Das ist doch alles absurd, was du da zusammenreißt.
Ich weiß ganz genau, was du Scheiße erzählst. Ich weiß ganz genau, wenn man auch von der No-Bail-Klausel Gebrauch gemacht hätte, andere Staaten hätten das vielleicht auch überlebt, Griechenland hätte keinesfalls überlebt. Und es kommt zu einer sozialen Katastrophe. Die Leute können nicht mehr einkaufen und so weiter. Sie sind darauf angewiesen. Und die EZB will als nicht politische Institution, die sie vielleicht gar nicht ist, Klammer zu, will diese Verantwortung nicht übernehmen, wie will sie letztendlich den europäischen Politikern auch aufbringen. Das kann ich verstehen.
Gut, dann versteh du das so, ich mache einen anderen Vorschlag. Der Vorschlag heißt folgendermaßen: Es gibt tatsächlich in Aussicht gestellt weiteren Euro-Kredit für Griechenland, wenn es fortsetzt dieses eigentlich unerfüllbare Programm des Geradestehens für die Schulden und des Streichens von Aufgaben, also Ausgaben fortsetzt. Wofür sind die da? Man muss sich die Sache einfach von der anderen Seite angucken. Was, wenn man das aufrecht erhält, für die Gläubigerseite dabei herauskommt? Das heißt nämlich, auf diese Weise verlängert man, dass die Gläubigerposition, wir haben denen gegenüber Kreditforderungen, dass die gelten bleiben. Nicht, da wirklich nochmal an den Kauder erinnert, nicht in dem Sinne, damit man an denen verdient, sondern damit feststeht, Euro-Schulden sind zu bedienen. Und zwar zu bedienen gegenüber den politischen Herren dieser Gläubigerposition. Es ist das Aufrechterhalten der Position der Gläubiger. Sie sind die Gläubiger und sind nicht etwa Gläubiger von Gläubigerforderungen, die gar nichts gelten. Es ist die Gültigkeit dieser Forderung, nur insofern die Bonität dieser Forderung. Und es ist das Aufrechterhalten des daraus längst abgeleiteten politischen Willens, dieses Land den von den Gläubigern ausgemachten Haushaltsdiktaten auch weiterhin zu unterwerfen. Ökonomisch betrachtet ist das, was da passiert, ein Riesenwiderspruch. Es ist wirklich eine ökonomisch betrachtet die Absurdität, Schulden gültig zu halten, dadurch, dass man noch mehr Schulden macht. Nicht dadurch, dass man sie lohnend macht, sondern dass man einfach mehr Schulden macht. Und deswegen, ja, dass ein Wirtschaftswachstum in Griechenland zustande kommt und sich diese Schulden wieder als Kreditvorfinanzierung von Wachstumserträgen beweisen. Darum geht es aber wirklich nicht. Es geht tatsächlich ökonomisch betrachtet um diesen Widerspruch. Und weil der ökonomisch betrachtet übrigens ein Widerspruch ist, deswegen gibt es ja auch diese Position. Wäre das nicht alles eleganter zu haben, man schmeißt Griechenland aus dem Euro raus. Ja, ökonomisch wäre das auch ein Weg. Aber jetzt kommt das Eigentümliche, was in diesem Euroraum gilt. Politökonomisch, damit meine ich, in dieser politischen Konstruktion eines gemeinsamen Währungsraums Euro, eines europäischen Binnenmarkts, da steht es tatsächlich so, weil die einen Euro haben, diese Staaten, haben gar nicht bloß die Konkurrenzverlierer einen Schaden, wenn sie Konkurrenzverlierer sind, sondern dann stellt sich glattweg auch bei den Konkurrenzgewinnern, also bei Deutschland, mindestens ein Risiko, wenn nicht sogar ein Schaden ein, wenn der Kredit in Euro in einem Land wie Griechenland nur die Schulden wachsen lässt. Dann ist in einer Währung eine eigentümliche spiegelverkehrte Lage eingetreten. Bei Griechenland ist sie einfach zu identifizieren. Das ist ein Land, das verliert sein Herrschaftsmittel Geld und seine Nation geht daran kaputt. Aber für Deutschland gilt schon, das war übrigens eine richtige Behauptung von ihm, Deutschland, dieser imperialistische Gewinner im Euroverbund, der riskiert ja allen Ernstes mit wachsenden, nicht lohnenden Krediten an ein solches Euro-Mitglied Griechenland seine eigene im Euro organisierte Position als Gläubiger macht und als ökonomische Gewinner macht. Riskiert das, was ich oben mal gesagt habe, im Euro ist es ja glattweg dazu einer Entscheidung gekommen. Wem steht der Euro nützlich zur Verfügung? Ja, Deutschland kann sich da drin verschulden, kann damit Wachstum anschieben und so weiter. Ja, aber wenn die Gläubigerpositionen Deutschlands in diesem Euro alle welche sind, die nicht mehr gelten, was hat Deutschland denn dann eigentlich gewonnen? Und das, was für diese Gläubigerposition Deutschlands gilt, gilt in einer noch allgemeineren Fassung für das Geld Europas. Für das Geld heißt es nämlich dann, das ist ein Geld, wo in seinem Kernbereich ganz viel Kredite gemacht werden, die sich als nicht lohnende Schulden herausstellen. Ja, daraus folgert jetzt, der Widerspruch steht so, und daraus folgert jetzt Deutschland in einen wirklich bemerkenswerten imperialistischen Fortgang. Daraus entnehmen die Notwendigkeit, da muss man beweisen, mit politischem Kredit beweisen, die Währung Euro garantiert doch, und zwar im ganzen Euroraum, die Gültigkeit und Sicherheit von Geldanlagen in Euro. Ja, den ökonomischen Ertrag nicht, den Widerspruch werden Sie auch nicht los. Aber die politische Gültigkeit, das drücken Sie im Schuldenregime Griechenland als dafür ist Griechenland jetzt da. Dafür hat Griechenland jetzt den gläubigen Nationen gegenüber gerade zu stehen auf. Das ist eine sehr wüste Form, für die Güte dieser Währung anzutreten. Die Güte dieser Währung besteht jetzt darin, dass dem Schuldendienst an ihr kein Land auskommt.
Ja, Moment, aber den Schuldendienst machen Sie ja selber.
Ja.
Eigene Kredite.
So ist das.
Deswegen habe ich mir gedacht, was ihr wisst, wissen ja auch die Gläubiger. Und deswegen ist das sozusagen noch sehr fragwürdig.
Ist es auch. Ist es auch. Und deswegen arbeite ich mich jetzt noch zu einem letzten Punkt vor. Und der letzte Punkt, der geht auf Folgendes. Ja, die Güte dieser Währung, das muss ich nur noch schnell sagen, die Güte dieser Währung, worum es dabei geht, ist eigentlich klar. Ich nenne es auch erstmal ganz platt. Wie steht eigentlich der Euro dem Dollar gegenüber da? Und das ist ja immerhin sowas wie das letzte Ziel, warum Sie diese Währung überhaupt gegründet haben. So, der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, der ist, dann wird aber diese Affäre, den Euro zu retten, auf Kosten eines solchen Staates wie Griechenland, wirklich zu einer puren Machtfrage in dieser Staatengemeinschaft. Jetzt komme ich auf das zu sprechen, was man raushören kann, wenn die öffentliche Debatte zwischen Griechenland und Deutschland mittlerweile so geht. Ja, da sagt der Varoufakis, Staaten sind keine Schulbuben. Souveränen Staaten kann man keine Hausaufgaben stellen. Was sind das für Töne? Dann sagt der Tsipras, der Putin klopft ihm dabei sogar auf die Schultern. Alles kann man uns nehmen, aber die Souveränität Griechenlands nicht. Und damit dann auch noch nationalistische Begeisterung für diesen Irrwitz aufkommt, spricht er sein griechisches Volk an und sagt, also eins verteidigt er, die Würde des griechischen Volks. Was ist, welche Ebene der Auseinandersetzung ist da erreicht? Übrigens, die andere Seite davon ist, das hat sich in dem Kauder-Zitat schon angekündigt, wenn die deutsche Politik auf der Gültigkeit von Regelungen rumreitet, wenn der Kauder richtig sagt, ums Verdienen geht es uns nicht, aber Regelung gilt gegen diesen griechischen Staat, ganz egal, wie er möchte und wie er kann. Ich sage noch ein Zitat von der Merkel, das ich auch sehr kennzeichnend finde. Was die sagt, worum es im Letzten dabei geht. In ihrer Regierungserklärung hat sie gesagt, die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen und Krisen in einzelnen Mitgliedstaaten umgehen. Die Welt misst uns daran und sie wird Europa umso mehr respektieren. Das ist schon angesprochen, wie viel Respekt gilt in der Staatenwelt Europas als Macht. Und sie wird Europa umso mehr respektieren, wenn wir zeigen, dass wir gemeinsam handeln und gemeinsam die Probleme lösen können. Ich habe immer wieder gesagt, scheitert der Euro, und jetzt macht sie einen aufschlussreichen Fortgang, scheitert Europa. Das fanden und finden manche zu dramatisch, aber ich bleibe dabei, denn der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er ist neben den europäischen Institutionen, die wir geschaffen haben, der stärkste Ausdruck unseres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinen. Also sagt die wirklich das letzte politische Ziel, an dem sie die Euro-Rettung misst und um der es ihr letztlich geht, ist diese Gemeinschaft konkurrierender Staaten politisch auf Einheitskurs zu bringen. Die bekennen sich regelrecht mit solchen Sprüchen dazu, was so eine marxistische Einsicht ist. Ja? Die Güte des Euros, die Stärke einer Währung, die ist im Letzten eben nicht durch dieses blöde ökonomische Ding gesichert, wie soll's das auch, sondern die ist eine Machtfrage. Wer garantiert die Gültigkeit von Geldansprüchen in diesem Geld, im ganzen Euroraum? Wer garantiert das, und da haben sie sich eben mittlerweile hingewirtschaftet, wer garantiert das auch unabhängig von lohnenden Aussichten? Wer garantiert das unabhängig von der Fähigkeit europäischer Staaten dafür einzustehen? Vom Willen von Schuldnerstaaten in Europa dafür einzustehen? Dieses Merkelsche Europaverein meint wirklich sowas. In gewisser Weise in Ersatzvornahme einer gesamteuropäischen Hoheit übers Geld. Gibt es ja nicht, ne? Ist ja ein Geld immer noch mit 16 konkurrierenden Nationen. Aber in gewisser Weise in Ersatzvornahme von sowas will Deutschland die Unterwerfung eines solchen Euro-Souveräns wie Griechenland unter den Dienst an der Euro-Güte durchsetzen. Bis zur Tilgung seiner Souveränität. Wenn ich das mal nicht negativ ausdrücke, dann ist der Beweis, um den es da ankommt, positiv so. Die Unterordnung dient dem Beweis, Unterordnung Griechenlands, dass es einen wirklich machtvollen Eurohüter gibt. Nämlich dieser nationale Gewinner Deutschland, der in gewisser Weise wirklich großzügig sich nicht einfach des nationalen Gewinns erfreut, sondern den nationalen Gewinn überführt in politische Macht gegenüber den anderen Euro-Staaten und für die Unterordnung dieser Staaten unter Europa einsetzt. Diese Parole, die Merkel da manchmal sagt und auch der Kauder und wie sie alle heißen, den Grexit, den darf man nicht zulassen. Also ich mache hier keine Wette, ob nicht in einem Monat Griechenland draußen ist. Das steht für was anderes. Das steht dafür, die Länder entscheiden nicht, ob sie rausgehen. Den Grexit nicht zulassen heißt, kein Euro-Land entkommt diesem europäischen Währungs- und Politverbund gegen den Willen seiner Führungsmacht. Und insofern ist Griechenland richtig zu so etwas wie ein Exempel geworden. Das hat auch sowas von dem Grund dafür, warum dieses Schuldenregime, das Deutschland da immer haben will, so außerordentlich unerbittlich ist. Daran wird eben diese politische Lehre durchexerziert. Deutschland ist wirklich die Führungsmacht in Europa, die sich andere europäische Mächte wie ein Bestandteil des Euroraums zuordnen kann. Mal noch ein ganz kleiner Ausflug zu einer Parole, die mir in so linken Kreisen in der Frage immer aufgefallen ist. Denen fällt an der Stelle das Stichwort undemokratisch ein. Die sagen, so ein Umspringen Deutschlands mit Griechenland ist doch undemokratisch. Da kommt jetzt ja das Wählervotum überhaupt nicht zum Zuge. Und die Leute, die diesen Blick auf diese Affäre werfen, die verpassen wirklich eine Wahrheit über Demokratie, die man an der Stelle ja geradezu aufklauben kann. Da wird einem nämlich wirklich vorgeführt, was Wahlen nie entscheiden, wofür Wahlen nie zuständig sind. Weder in Griechenland noch in Deutschland sind Wahlen dafür zuständig, dass die Leute solche Geld- und internationalen Machtfragen entscheiden können. Die dürfen in Griechenland wie in Deutschland die wählen, die das machen sollen. Das wird an der Stelle mal so knallhart durchorganisiert. Und insofern muss ich sagen, der Kauder mit seinem, auch in anderen Ländern wird gewählt, auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierungen halten. Der spricht wahrer über die Demokratie als solche Leute wie die Wagenknecht, die sagen, das ist ein unglaublicher Verstoß gegen den Wählerwillen, oder als Attac, die sich da auch fürchterlich aufregen können. Die sagt, der Kauder sagt die Wahrheit. Seit wann sind die letzten imperialistischen Macht- und Geldfragen etwas, was dem Volk zum fröhlichen, freien Befinden in Wahlen vorgelegt wird. Das noch so als ein Nachtrag und dann bin ich durch diesen zweiten Punkt erstmal durch. Was ist da der Zweck dieser Euro-Rettung?
Was ist deine Lösung?
Ja?
Es gibt nämlich ein Zitat, das habe ich im Deutschen Kongress auch von Kauder. Griechen hätten sich eine neue Regierung, aber keinen neuen Staat gewählt.
Richtig.
Das hat ja auch schon alles. Also ja. Sie sagen, sie können eigentlich wählen, wen sie wollen. Der Staat bleibt
so. Richtig.
Das finde ich ganz interessant, dass Sie das selbst sagen. Also,
ja, das Allerinteressanteste finde ich eigentlich immer, was Sie damit sagen.
Die vor allem die Führungsmacht in Europa da gegenüber Griechenland davor führt, diese pure Geltung der Position des Gläubigers. Damit ist aber ja nicht die andere Seite ist aber doch damit nicht entschieden, wie die Geschäftemacher im Euro sich da vorstellen.
Partner hier im Raum.
Also wenn du das mal so denkst, dass das so ist, aber, das hat sie selber vorher ausgeführt, entscheidend, ob das im Euro kreditwürdig ist oder nicht, tun die ja nicht, die Regierungen, das tun die Gläubiger. Sie selber vorher das mal ganz gut eingestiegen. Das heißt, ich kapiere das eigentlich immer noch nicht, wo da der Sinn ist, für die sich selbst zu kreditieren, wollte ich ja so sagen. Geben sich im Grunde genommen selbst Kredit. Sie verlängern ihre eigene Glaubwürdigkeit in den Euro.
Ich möchte mal was zu den Alternativen sagen. Ich finde, die Frage ist ja gestellt eigentlich mit dem Gedanken, irgendwelche harten Einschnitte müssen doch sein, weil sonst gibt es anderswo harte Folgen für die Leute. Also die Griechen müssen verarmt werden, damit man irgendwie zumindest die soziale Katastrophe dort nicht passiert, weil die Banken zusammenbrechen. Ich würde einen anderen Schluss daraus ziehen. Ich würde daraus den Schluss ziehen, wir leben in einer Gesellschaftsordnung, in der das Funktionieren von dem alltäglichsten Zeug davon abhängt, dass es ein Kreditwesen gibt, das bedient wird aus Kapitalerträgen. Und so kann es dazu kommen, dass mitten in einem Land, in dem sich an den Produktionsverhältnissen nichts, an den Produktivkräften nichts geändert hat, wo alles da ist, um alles zu produzieren, Leute nicht mehr zum Arzt gehen können, nicht mehr zu essen haben. Dieses System muss abgeschafft werden.
Das habe ich jetzt nicht anders erwartet.
Mein Argument war, alles ist da, um alles zu produzieren. Warum muss das einen Gewinn abwerfen? Warum muss das keine Kreditbedingung abwerfen?
Der Lebensstandard für auch viele, das geht in den Lebensstand hinein,
ich will noch mal was zu den Fragen davor sagen, ja?
Ja.
Also ich muss zu deinem, du verstehst es nicht. Ich glaube, du verstehst es. Wirklich, du musst deinen Gedanken anders fassen. Du verstehst es. Du sagst, du ziehst den Strich runter und sagst, ja, die politische Garantie der Güte dieses Geldes und der in ihr gemachten Gläubigerposition ist überhaupt nicht identisch damit, dass die damit in der Welt stehende Behauptung, daraus wird mal wirklich mehr Geld, ökonomisch, von denen, die das ökonomisch entscheiden, wahrgemacht wird. Ja, das ist so. Nimmst du das so, du hast es eigentlich verstanden. Dieser Widerspruch politökonomischer Art liegt dort vor. Und die Konsequenz, die die politische Macht daraus zieht, ist, dass es umso mehr auf sie als politische Garantiemacht ankommt. Jetzt kannst du wieder sagen, aber die politische Garantiemacht und dass sich das kapitalistisch lohnt, ist doch nicht dasselbe. Da muss ich dir wieder sagen, genau, ist so. Ich habe mich um ein Kapitel in der ganzen Affäre in gewisser Weise gedrückt. Und das Kapitel, um das ich mich gedrückt habe, ist, was ist denn überhaupt der Stand des Konkurrenzverhältnisses zwischen Europa mit seinem Euro und dem großen währungsmäßigen imperialistischen Gegenspieler USA und deren Dollar. Wenn ich das Kapitel angepackt hätte, dann hätte ich heute Abend darüber reden müssen, dass dieses eigentümliche Verhältnis, da sind Gläubigerpositionen politisch garantiert, die gar nicht umschlagen in Wachstumserfolge und dann dadurch gut gemacht werden. Bei beiden Blöcken. Das Charakteristische. Aber dann wäre ich in dieses Thema reingekommen. Seit 2008 dürfen sich die marxistischen Kritiker des Kapitalismus mit einer besonderen Schönheit des Kapitalismus herumschlagen, nämlich dass er auch noch sich selbst in die Krise hinein produziert. Dafür steht nämlich dieser auf beiden Seiten des Atlantiks mit dieser wunderbaren transatlantischen Freundschaft, dieser Befund, dass die politische Garantie des Geldes und der Gläubigerposition und ihre wirtschaftliche Nützlichkeit auseinanderfallen.
Mal lauter, sonst ist das sinnlos.
Ich will einfach nur, was zu verstehen. Also wo ich gar nicht von der Seite decken. Ich will mich auch nicht als Vollpfosten, insofern das tut, dann ist einfach unnötig. Also entweder du hast Argumente, du antwortest darauf, das ist nicht super, weil wir interessieren deine Argumente, aber Beschimpfungen, weiß nicht, also wie kannst du das auch sagen? Ich wollte mal was sagen zu der Alternative. Ich muss meine Stampe hoffentlich, ohne auf der Haut zu fahren, zusammenfassen, als das ist eine Frage, so wie sie von dir gestellt worden ist, die ist einerseits unredlich, andererseits theoretisch unsauber. Ich fange mal mit dem Unredlichen an. Du hast auch festgestellt, dass zwischen dir und zumindest dem Menschen da vorne doch erhebliche theoretische Differenzen sind. Wie willst du denn bitte schön mit jemandem über Alternativen reden, wo die Sache, zu der Alternativen gefordert werden, überhaupt nicht klar ist? Die muss erst geklärt werden, wenn wir uns da einig sind in der Sache. Und das sind wir überhaupt nicht. Dann kann man die Frage nach, könnte man die Frage nach einer Alternative, oder die Frage, die ich besser formulieren würde, nach praktischen Konsequenzen aus der theoretischen Analyse ziehen. Das ist die Abteilung Unrecht. Theoretisch unsauber ist sie, weil du die Frage nach der Alternative in den Raum stellst, ohne zu sagen, wozu du eigentlich eine Alternative haben willst. Völlig unklar. Wenn du eine Alternative haben willst zu der Frage, wie kann man den Griechen helfen, dann bist du meilenweit am Ganzen, am Zentrum des Vortrags vorbeigegangen. Das ist keine Alternative, die man von jemandem verlangen kann, der sagt, darum geht es denen überhaupt nicht. Wenn es dir andererseits darum geht, eine Alternative zu dem imperialistischen Projekt, wie kann man den Euro so stärken, durch die Sicherung der Führerschaft über Souveräne von Verliererstaaten in Europa, sodass er gegen den Euro, gegen den Dollar was macht. Wenn du dazu eine Alternative bist, dann musst du dich in die Abteilung der imperialistischen Führermannschaften einordnen, dann bist du aber bei Marxisten auf falschen Adressen. Können die Menschen da vorne vielleicht nochmal, weil das Thema ja wirklich ist in sich hat, nochmal ein paar Literaturtipps zum Nachlesen. Das ist jetzt keine akademische Geschichte, sondern es ist einfach so sauschwierig. Das hat man ja heute gemerkt und einiges kann man vielleicht nicht mehr mal klarer machen, indem man das eine oder andere aus dem Gegenstandpunkt nachlesen. Vielleicht macht ihr mal ein paar Tipps noch.
Der vorletzte Gegenstandpunkt hat einen sehr grundsätzlichen Artikel zu dem Stand der europäischen Krise enthalten. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist sogar recht kurz geraten, was ihn aber nicht unbedingt leichter macht.
Man kann zu der Frage der Alternative auch noch folgende Überlegung anschließen. Wenn es in der Macht der politischen Gewalten stünde, die ökonomische Krise zu verbieten, dann hätten sie es längst gemacht.
Ja, das stimmt.
Anscheinend ist es ja so, dass die sich als Grundlage ihrer Macht auf eine Wirtschaftsweise eingelassen haben und die befördern, bei der es ums Geld vermehren geht. Davon leben sie entweder prächtig oder nicht so prächtig. Aber wie sie davon leben, das war der Hinweis vorhin mit der Konkurrenz, ist nicht einfach eine Wirkung ihrer Steuerungsmaßnahmen. Wenn sie das nämlich wäre, dann gäbe es da den ganzen Kladderadatsch gar nicht. Und die Frage nach der Alternative, wenn man sie mal theoretisch ernst nimmt, lebt ein bisschen von der Vorstellung, es müsste doch zumindest sowas geben wie verlässliche staatliche Steuerungsmittel, damit diese Zusammenbrüche und Reibungsverluste und so weiter nicht eintreten würden. Und da kann man sich wirklich auf die Herren der Politik verlassen. Wenn sie die in den letzten 150 Jahren gefunden hätten, dann würden sie längst praktizieren.
Kapitalismus als Planwirtschaft.
Ja.
Also die Sache ist halt auch noch die, diese Frage kommt auch von Leuten auf, die wirklich nicht in den Chefsesseln der Politik und der Konzerne und der Banken sitzen. Und so wie sie bei den Leuten aufkommt, ist der ganze Haken an der Fragestellung die Prämisse, die Voraussetzung, die den Leuten so geläufig ist. Die erleben halt wirklich mit, wie sie als letztes abhängiges Glied in dieser von mir skizzierten, da eben auch nochmal skizzierten kapitalistischen Lohnenskette vorkommen, dass sie natürlich erwischt werden von den Misserfolgen des nationalen Geschäfts. Allerdings vergessen manche, dass sie von den Erfolgen des nationalen Geschäfts in der Regel auch erwischt werden. Dafür stand nämlich dieses schöne Stichwort Agenda 2010. Ja, das ist halt so. Jetzt ist Deutschland ein Konkurrenzgewinner. Und zu dem Konkurrenzgewinner gehört, dass Deutschland den florierendsten Niedriglohnsektor aller europäischen Staaten hat. Und dass mittlerweile auch Leute, die jeden Tag regulär arbeiten gehen, nebenher Sozialunterstützung kriegen. Ja, das sind die Schönheiten, wie man davon betroffen ist. Aber der Haken, auf den ich aufmerksam machen will, es ist voreingenommenes Denken, wenn man aus dieser erfahrenen Abhängigkeit sich ganz selbstverständlich dazu entschließt, dann müssen die Affären derer, die das Sagen haben, gut gehen. Dann stelle ich mich auf den Standpunkt oder werde auf den Standpunkt gestellt mit Hilfe meiner Bildzeitung. Ich stelle mich auf den Standpunkt, wie sollen die eigentlich ihr außenpolitisches und innen- und wirtschaftspolitisches Geschäft machen, damit es gelingt. Das ist eine derartig voreingenommene Konsequenz aus einer zutreffenden Erfahrung, dass ich das kritisieren will. Die Erfahrung ist zutreffend. Erwischt wird man natürlich vom Auf und Ab des nationalen kapitalistischen Lebens. Der Lektüre-Tipp, der mir hier gerade noch zugeschoben worden ist, zu dieser Frage, Staat und Ökonomie gibt es ein länger zurücklegender Artikel aus dem Gegenstandpunkt Macht und Ohnmacht der Politik in Krisenzeiten. Da haben wir schon mal in 2002 was drüber geschrieben. Wer noch etwas genauer wissen will, wie es zu dieser Bilanz Griechenlands gekommen ist, da gibt es in, ich glaube, 2010 einen Artikel. Aber wie gesagt, man muss wirklich sagen, das wollte ich eigentlich erläutern. Der jetzt erreichte Stand ist wirklich ein anderer. Die haben es dazu gebracht, dass es zu dieser sehr harten letzten Souveränitätsfrage unter den Euro-Staaten gekommen ist.
Das kurz über irgendwie so ein bisschen die linke Begeisterung hier für Syriza und so dazu zu reden. Es gibt ja einen ganzen Haufen von Leuten, die meinen, Syriza ist eher die Position, die gegen eine falsche Wirtschaftspolitik steht, gegen eine reine Sparpolitik und man müsste doch jetzt mehr bekommen. Und man müsste jetzt auch mehr auf Wirtschaft damit in Griechenland auch wieder was tun. Und das halte ich für ungefähr dasselbe, wie es soll den Leuten gut tun. Also ganz, ganz allgemein fällt das unter das, was du vorhin gesagt hast.
Was ich eben gesagt habe, ja. Das wär auch wirklich mein erster Einwand. Diese Selbstverständlichkeit von solchen Leuten, das. Die zeigen übrigens, das machen die Syriza-Leute übrigens auch, ja, die zeigen schon auf die erbärmlichen Zustände, in denen sich die griechischen Menschen mittlerweile durchschlagen müssen. Da zeigen sie drauf. Und dann ist es denen ganz selbstverständlich, in folgender Abhängigkeitskette für was zu plädieren. Es müsste doch gelingen, dass die Leute wieder Lohnarbeit kriegen. Ja, ob das wirklich das Wichtigste ist, was die brauchen, aber gut. Es müsste doch gelingen, dass die Leute wieder Lohnarbeit kriegen. Dazu müsste es griechischen Unternehmen gelingen, mit ihnen Gewinne zu machen. Dazu müsste es griechischen Unternehmen gelingen, welche zu finden, die darauf setzen, dass sie Gewinne machen und ihnen Geld leihen. Merkt ihr, was die Leute ganz selbstverständlich unterschreiben? Welche Abhängigkeiten und welches Gelingen von allen möglichen Abhängigkeiten ihr Anliegen wird. Mit dem angeblichen sich dafür einsetzen, dass Leute, wenn sie ein Herzkasperl kriegen, in eine Klinik kommen.
Und die Not der Leute ist hier identisch gesetzt mit dem Notstand des Nationalstaates Griechenland. Ja. Von daher sind die auch weiter davon weg, irgendwas hier auf die Ebene zu heben, von wegen für die Leute als solche hätten sie sozial und materiell noch.
Ja, beziehungsweise sie bringen es knochentrocken da drin unter. Schon die erste Abhängigkeit, die unterschreiben, ist ja eine, die kann man doch nicht einfach unterschreiben. Einfach zu sagen, naja, wenn man will, dass Leute zum Doktor gehen können, dann müssen die doch Lohnarbeit finden. Da wird es dann doch schon bei der ersten Abhängigkeit, die noch sehr nah bei den Leuten und ihrem Verdienst ist, komisch. Und dann geht es flott weiter bis zu die internationalen Finanzmärkte, die müssten gerechter organisiert sein, damit sie griechischen Unternehmen vielleicht wieder einen Kredit geben.
Ja, und es geht ja noch einen Schritt weiter, also wie schäbig diese Kette ist. Was muss denn noch gelingen? Dafür muss die griechische Nation sich durchsetzen. Ja. Ihre verletzte Souveränität als Grund, dass alle anderen Abhängigkeiten so schlecht aussehen für Griechenland. Und im letzten Schritt, das hast du ja auch schon zitiert, was gibt er ihnen auf jeden Fall zurück? Ihre Würde in Gestalt dessen eben, dass die Souveränität dieses Landes hochgehalten wird. Und der Ertrag, den man davon hat, der ist nun wirklich meilenweit weg von dem Ausgangspunkt, dem Kleinen.
Das ist zum Beispiel so ein Argument, wo man wirklich sagen muss, in der Frage, ist diese Syriza-Regierung sehr aufschlussreich. Auf der einen Seite ist es machtpolitischer Realismus übrigens, dieser Scheiß mit dem, die Würde des griechischen Volkes verteidigen wir aber allemal. Aber auf der anderen Seite ist es auch der ziemlich knochentrockene Standpunkt eines Regierungschefs, dass für eins kann er sagen, für seine Pflege des griechischen Nationalismus. Ja, weil du das mit den Linken, da will ich noch auf eine Sache aufmerksam machen, ein ganz, ganz anderer Punkt. Gerade weil ich darauf so raus wollte, ja, mal zu sagen, wie die Schritte gehen, dass das am Schluss so eine richtige zwischenstaatliche Souveränitätsfrage ist, möchte ich sagen, davon gibt es eine falsche Fassung in manchen Kreisen. Und das ist die Fassung, Deutschland mal wieder zu kritisieren, es wäre so hegemonistisch. Jetzt kann man das Phänomen gar nicht bestreiten, dass Deutschland da ziemlich hegemonmäßig Durchgriffsmacht macht. Aber die falsche Vorstellung davon ist wirklich die, das machen die um der Hegemonie willen. Als wäre das Schuhriegeln anderer Nationen in dem Fall wirklich der Zweck. Und da wollte ich richtig eine Alternative dazu, also eine theoretische, richtige Alternative gesagt haben. Nein, dieses hegemoniale in Europa durchregieren hat seinen systematischen Grund in dem, wofür dieses Europa überhaupt da ist. Was damit erreicht werden soll. Also deswegen dieser vielleicht etwas nervige, aber dieses, warum halten Sie denn Schuldenverhältnisse aufrecht? Und am Schluss ist es dann doch tatsächlich einfach mehr so ein Knechtschaftsverhältnis.